Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Was, wenn das Bild von Erfolg, dem du jahrelang nachgelaufen bist, eine Lüge ist? Tja, heute spreche ich mit dem wunderbaren Dr. Tobias Ender, der auch schon mal Gast war. Er ist Politikwissenschaftler, Autor und vor allem kritischer Beobachter unserer Leistungsgesellschaft. Hat nämlich ein neues Buch geschrieben, Narrengold. Und gemeinsam werfen wir einen ungeschönten Blick auf das, was viele für ein gelungenes Leben halten. Karriere, Anerkennung und Sichtbarkeit. Aber was steckt wirklich dahinter? Wie viel davon ist echtes Streben nach Glück und wie viel davon ist nur Narrengold? Erfahrt in dieser Folge. Ich hatte ein wunderbares Gespräch mit ihm. Es hat viele neue Aspekte aufgemacht für mich und ich hoffe, das tut's für euch auch. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei der Folge. Und hier ist für euch Dr. Tobias Ender. Narrengold, der trügerische Glanz des Erfolgs, die Macht der Selbsttäuschung und der Mythos grenzenloser Möglichkeiten. Tobias, schön, dass du wieder da bist heute. Mitgebracht hast du dein neues Buch, erschienen am 22.09.25. Und das ist der Titel dazu, Narrengold. Um was geht's?
Hallo Luca, schön wieder da zu sein. Es geht um Narren. Gold und den Unterschied zu echtem Gold. Ne? Also es geht um Erfolg, es geht um unsere Idee von Erfolg in heutiger Zeit und ob wir immer so genau wissen, was wir damit eigentlich meinen und was persönlicher Erfolg für uns ist. Das beschäftigt mich eigentlich schon lange. Du weißt ja, ich komme aus der Amerika-Forschung und drehe mich schon seit 25 Jahren um die USA. Und dieses Land ist ja besessen von der Erfolgsidee bis hin zum Präsidenten ganz oben, der Erfolg ja irgendwie pervertiert hat auch. Ne? Jemand wie Trump, der aus Erfolg ableitet, dass er im Recht ist, zum Beispiel. Und das ist ja jetzt überhaupt keine kausale Ableitung, die man machen kann. Aber Amerika generell ist damit obsessiv geradezu. Ja, und insofern war es für mich naheliegend, drüber nachzudenken, was hat es denn mit Erfolg so auf sich? Auch weil vieles aus den USA zu uns rüberschwappt, ob wir wollen oder nicht. Ne? Vor allem so diese Self-Help-Literatur, Ratgeber, also wenn du in eine Buchhandlung gehst, das habe ich im Zuge der Recherche jetzt auch erfahren, war mir so klar nicht. Es gibt kein Thema in deutschen Buchhandlungen und im Netz, auch nicht bei Amazon, dass Menschen öfter suchen als das Stichwort Erfolg.
Wirklich? Wow.
Ja, es gibt nichts anderes, was mehr
gesucht wird. Nicht mal Liebe oder Beziehung oder sowas?
Liebe wird abgehängt, Umweltschutz wird abgehängt. Wow. Ich hasse meine Schwiegereltern, alles abgehängt. Ich will als Familie alles. Erfolg. In jeder Hinsicht. Und gleichzeitig, ich kann es ja auch mal testen, ich habe das dann getestet häufiger im Freundeskreis, in meiner Familie auch, meint irgendwie jeder und jede was anderes damit am Ende. Ne? Und außerdem ist es gar nicht so einfach zu definieren, was eigentlich mein eigenes persönliches Konzept von Erfolg ist. Und das in Summe hat mich gereizt und ich dachte, vielleicht lohnt es sich ein bisschen hinter diese glitzernde Oberfläche von Narrengold mal zu gucken, dass wir nicht auf den falschen Erfolg reinfallen und den für wertvoll halten. Das war die Motivation.
Und du deutest es schon an mit dem Namen Narrengold und der falschen Motivation oder dem falschen Erfolg. Was verstehst du darunter unter dem falschen Erfolg oder dem Narrengold quasi?
Ja, es freut mich total, dass du so fragst, Luca, weil häufiger die Frage, die ich häufiger höre, ist, was verstehst du eigentlich unter dem echten Erfolg? Ne? Und dann wird es natürlich komplex, weil es viele Facetten hat und dann komme ich damit und sage, ich versuche einen Raum aufzumachen, dass wir nochmal neu und anders über Erfolg nachdenken, das stimmt. Aber eigentlich ist es schön, mit dem falschen Erfolg anzufangen, so wie du jetzt fragst. Und was ich damit ausdrücken will, ist, was mir auffällt, ist, dass es lange Zeit, so das, im Buch mache ich das ein bisschen ausführlicher, bestimmte Modelle von Erfolg gab. Ja, in meiner Elterngeneration, meine Eltern sind um 1950, 55 rum geboren, da gab es lange Jahrzehnte so dieses Machermodell. Ja, ich bin der das Geld reinholt, ich verdiene, ich bin der sich durchsetzt, der im Job vorankommt, der vielleicht zu Hause in der Familie dann emotional so halb erreichbar ist, ja, oder sich seine Kraft abends für die Tagesschau aufspart oder für die Sportschau. So ein bisschen was Asoziales mit eingepreist in dieses Modell, aber ein Machermodell, das finanziell häufig erfolgreich war und lange Zeit akzeptabel. Und dann, als ich studiert habe, das war so Anfang der 2000er Jahre, da gab es ein neues Modell, das wir total spannend fanden, auch in langen Studentencafé-Nächten wahrscheinlich, wo wir gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr so viel Geld verdienen, ja, und wir wollen gar nicht diese Karriereleiter unbedingt hoch, sondern wir wollen, ich nenne das dann das Menschmodell, also wir nehmen es in Kauf, vielleicht nicht mehr so viel zu verdienen und dafür leben wir ein umweltbewusstes Leben, eher ein Lastenrad als ein schnelles Auto. Einige, mit denen ich studiert habe, Männer, die wurden dann Grundschullehrer später. Ne? So, das war eine Verschiebung, die gab es in der Generation meiner Eltern nicht so. Und die beiden Modelle sind nach wie vor da und auch total präsent. Und natürlich war es jetzt sehr schematisch. Es gibt viele Überschneidungen, klar. Und die sind auch nicht schlecht, die Modelle. Ich will die gar nicht verurteilen. Aber jetzt habe ich festgestellt, gibt es was Neues, Luca. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ich nenne das so das Spotlight-Modell, also im Rampenlicht stehen. Und ich habe den Eindruck, viele Menschen, so in ihren 20ern, in ihren 30ern, denen reizt nicht mehr, viel Reichtum oder Status anzuhäufen oder ein besonders sinnvolles Leben jetzt im kleinen Kreis zu führen und irgendwie in einer Großstadt so ihren Garten zu pflegen und die Kinder zum Kindergarten zu fahren, jeden Morgen mit den Kindern zu frühstücken, sowas. Sondern dieses Spotlight-Modell ist, mein Erfolg steht für mehr. Mein Erfolg macht die Welt ein Stück besser. Ja? Der ist so sinnhaft. Alles, was ich hier tue, hat eine höhere Bedeutung. Ja, it's all very charged up, wie die in den USA sagen. So total aufgeladen, aufgeladener Erfolg. Und ich will den gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ja? Ich frage mich nur, ist dieser Erfolg so selbstbestimmt und ist er so sinnhaft, wie wir uns gerne glauben wollen, weil ein Riesenaufwand stellt es ja auch dar. Oder ist es nicht die nächste Masche, so wie das Machermodell vorher und das Menschmodell später, sind wir gar nicht so frei und selbstbestimmt, wie viele vielleicht glauben, die das auch bei Instagram und so entsprechend verkaufen und ich glaube, sich selbst auch, die finden das wahr für sich. Ja? Und da wollte ich ein bisschen hinter die Kulisse gucken und sagen, Mensch, sind wir da wirklich so frei und individuell unterwegs, wie wir gerne glauben wollen, allesamt, mich eingeschlossen.
Das heißt, generell bist du rangegangen nach dem Motto, mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, was für Modelle gibt's und früher, na klar, so die Boomer-Generation, Macher, ja, Mann arbeiten, Frau daheim, Kinder ziehen, Haushalt machen und sowas in den meisten Fällen und wirklich, ne, machen, anpacken und wer fleißig ist, der kann sich noch was aufbauen. Ja, das sehen wir ja auch. Also wer früher fleißig war, der hat dann mit Anfang 30 oder was dann seine Frau gehabt, verheiratet gewesen, vielleicht schon ein Kind, auf jeden Fall ein Haus irgendwo, ein Grundstück vielleicht gebaut, irgendwas. Das war alles möglich, ne, wenn du fleißig warst und du musstest jetzt keinen mega CFO-CEO-Job haben dafür. Ne, es hat gereicht, wenn du stabil gut gearbeitet hast, du konntest deine Familie ernähren als Macher, ja, ein Vollverdiener so nach dem Motto. Und dann kam so die Gegenbewegung, das Menschmodell, wenn ich das richtig verstanden habe, so dieses, ja, nee, komm, Geld ist schön, aber Geld ist uns jetzt auch nicht so wichtig. Es geht doch darum, dass man auch Zeit mit seinen Kindern verbringt, die erzieht, ne, der Umwelt was Gutes tut, nicht so viel reisen, ne, auch mal Deutschland anschauen, nicht mehr nach Australien fliegen und sowas. Exakt. Ja. So dieses, ja, Mensch-Nachhaltigkeitsmodell so ein bisschen. Und jetzt sagst du quasi, neue Generation, neues Modell ist auch wieder weg davon und verbindet so ein bisschen diese zwei Modelle weg von diesem kompletten Macher, aber schon dieses Erfolg machen und schon auch Geld verdienen damit und vielleicht eher dieses Erfolg im Sinne von berühmt sein, also gar nicht so dieses viel Geld damit verdienen, aber berühmt sein und aufgeladen mit diesem, aber ich bin auch total der Familienmensch, ja. Ich nehme total viel Zeit auch für meine Family und mache was für die Umwelt und nachhaltig und sowas. Ja. So?
So ziemlich genau. Und also du hast es wunderbar zusammengefasst. Ich wünschte, du hättest das Buch geschrieben. Ja. Das trifft es genau. Und die früheren Modelle sind nach wie vor auch präsent. So ist es nicht. Ja. Dieses dritte Modell, was Neues, das im Spotlight, im Rampenlicht stehen, hat noch diese besondere Aufladung. da ist eine höhere Mission hinter dem, was ich tue. Ja, man sieht es auch viel bei, bei Menschen, die irgendwo gerade in sozialen Medien sagen, ich mache das nicht nur als Selbstzweck. Hier geht es um was Größeres. Ja, hier geht es darum, den sibirischen Tiger vor dem Aussterben zu retten oder eine gleichere Gesellschaft für alle herzustellen. Und ich will mich da, ich will da gar keine Ironie reinbringen oder und wie ins Lächerliche ziehen. Der Mensch sucht danach, sich irgendwie abzusetzen. Ich glaube, das ist menschlich. Ja. Wir versuchen, ein eigenes Profil herzustellen. Und in heutiger Zeit ist das schwieriger denn je. Also wir stehen ständig miteinander im Vergleich. Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist gar nicht zu verhindern. Und die sozialen Medien verstärken das natürlich nochmal total. Also mir geht es so, wenn ich morgens das Handy anmache, kriege ich schon Nachrichten, wer gerade was wo angestoßen hat, sei es bei Instagram, sei es bei LinkedIn, sonst wo. Und wie hebe ich mich da ab? Wir sind nicht nur im Vergleich miteinander ständig, sondern wir stehen auch im Wettbewerb miteinander, wenn wir ehrlich sind. Und die Möglichkeiten rauszustechen sind weniger geworden oder müssen andere sein. Ja? Und einfach nur über viel Geld verdienen, kann ich mich vielleicht nicht mehr so gut abheben. Und einfach nur darüber zu Hause zu bleiben und ein erfülltes Kleinfamilienleben zu leben, auch nicht unbedingt. Das genügt vielen von uns nicht mehr. Und wir suchen nach einem dritten Weg, ist mein Gefühl. Und der fühlt sich vielleicht so neu und gut und sinnhaft an, dass er schön hell glänzt. Ja, da kommt das Narrengold wieder rein. Und ich frage mich einfach, stimmt das so? Geht das so auf? Oder ist es die nächste Masche? Ja, wir sagten es ja im Eingangs und auch im Vorgespräch, dass sich das Thema Erfolg einfach irre gut verkauft. Es gibt wahnsinnig viel Literatur dazu. Ja. Es gibt wahnsinnig viel, auch ziemlich teure Kurse, die ich online belegen kann, wie ich meinen Erfolg besonders gut aufziehen kann, vermeintlich entlang von 10 Schritten, wo am Ende auch der vorgegebene Erfolg dann eintreten muss, in Anführungszeichen. Ja. Und ich sehe da einfach einen Widerspruch. Ne? Wie kann ich denn individuell erfolgreich sein, wenn mir jemand schon den Weg dorthin vorgibt? Also es passt ja nicht zusammen.
Ja, ich meine, es passt natürlich auch zu dem Trend im Sinne von seit, weiß ich, 10, 15 Jahren diese Coaches, die aus allen Ecken und Enden sprießen. Ja, Coaches zur Selbstverwirklichung, zum erfolgreich werden, was ist für mich Erfolg und sowas, dass auch einfach dieser Bedarf da ist. Ja, also dass das auf fruchtbaren Boden fällt, diese Idee, hey, komm zu mir, ich coach dich und dann lernst du, was wirklich Erfolg auch ist. Aber das bedarf natürlich auch dem entsprechenden, dass Leute das auch brauchen, dass Leute dieses Gefühl nicht haben, dass sie gerade irgendwie erfolgreich sind, habe ich das Gefühl, oder? Also kommen die dann nicht aus einer Situation, wo sie sagen, keine Ahnung, vielleicht meine Eltern haben das und das als Erfolg, aber für mich ist es kein Erfolg, viel zu machen und viel Geld zu verdienen, sondern ich brauche was anderes. Aber was kann das sein?
Ja, ist ein guter Punkt, Luca, glaube ich. Also du hast recht, das gilt, es klingt jetzt ein arg unternehmerisch oder nach Markt, aber wenn du einen Markt für dein Produkt suchen willst, und das tun ja Menschen, die dieses Erfolgsmodell, dieses Neue auch offensiv verkaufen, dann brauchst du ein Publikum, wie du richtig gesagt hast, die irgendwie ein Mangelgefühl haben. Also ich muss diesen Mangel ausgleichen. Das ist ja auch das Prinzip jeder kapitalistischen Marktwirtschaft. Es gibt knappe Ressourcen, um die wir uns streiten. Also kann nicht jeder alles kriegen, was er haben will. Schon gar nicht jederzeit. Und da muss ich irgendwie drankommen und diesen Markt auch aufmachen. Für mich. Für mich ist Erfolg leider auch zu einem großen Geschäft geworden. Und gerade in Deutschland, ironischerweise stelle ich fest, dass das Geschäft noch viel härter ist, als etwa in den USA, ne, wo jeder sagt, Mensch, da ist es durchkapitalisiert bis zum Letzten. In den USA, ich erinnere mich gut, habe ja dort gelebt auch und gearbeitet, als ich in Yale an der Uni war. War ich in mehreren so Berufungskomitees, wo entschieden wird, wenn sich Menschen auf Stellen bewerben an der Uni, wer kriegt die Stelle und wer nicht. Und da war mehrfach der Fall, dass Menschen sich mit Lebensläufen bewerben, wo 2, 3 gescheiterte Unternehmensgründungen drinstehen. Hab's versucht, gegen die Wand gefahren. Hab's versucht, wieder gegen die Wand gefahren. Jetzt bewerbe ich mich bei euch. Und ich erinnere gut einen Fall, wo eine Bewerberin mit so einem Lebenslauf die Stelle bekommen hat. Und zwar mit der Begründung. Die gibt nicht auf. Versucht das mal in Deutschland, versucht das mal immer noch auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Ganz anders hier.
Dass das entscheidende Argument ist, dass die gesagt haben, die will den Erfolg, die lässt sich nicht abbringen. Und die hat bewiesen, dass sie auf verschiedenen Feldern ins Risiko geht. Und bei uns, das passt zu dem, was du sagtest eben, du brauchst ja einen Markt. Du brauchst Menschen, die sich Erfolg wünschen, ja. Aber du brauchst auch eine Toleranz dafür, dass es daneben gehen kann. Und das ist was, was in Deutschland, finde ich, im Moment schon gar nicht echt schwach ausgeprägt ist.
Ja, die also, Fehlerkultur ist nicht wirklich da oder diese Risikokultur so ein bisschen. Ne? Ich meine, wenn du ein Unternehmen gründest und es an die Wand fährst, irgendwie Insolvenz gehst, das ist wie so ein Schandfleck auf deinem Lebenslauf. Den willst du am liebsten verstecken eigentlich. Ne? Das willst du keinem zeigen, dass du da mal was probiert hast und es nicht geworden ist, weil diese Erwartungshaltung in Deutschland, von dem, was ich so mitnehme aus Unternehmerkreisen und Co., ist eher so dieses, wenn du das machst, dann muss es erfolgreich werden. Egal, was du davor gemacht hast. Es ist völlig egal, ob du da Erfahrung hast oder ausgebildet bist oder Quereinsteiger. Wenn du das machst, dann muss das ist deine Chance. Wenn es nicht klappt, dann hast du richtig versagt.
Richtig. Und wer garantiert dir vorab, dass es erfolgreich wird? Die Garantie gibt es nicht. Ne? Du musst ins Risiko gehen. Also da ist ja eine Zwickmühle, die ist nicht aufzulösen. Und ich glaube, daraus ergibt sich ein wahnsinniger Druck. Ich bin sozusagen diese Generation dazwischen, wenn du so willst. Du gehörst noch, vielleicht du bist noch ein Stück weit jünger dabei und vor allem die nachkommen, so viele von meinen Studis, da habe ich den Eindruck, ist dieser Druck auch total präsent. Also es sind Menschen, die genau dieses Risiko fürchten, weil sie wissen, es darf nicht daneben gehen, wenn ich was probiere. Es muss erfolgreich sein. Aber wenn ich es nicht probiere, dann komme ich auch nicht zum Erfolg. Dann verschwinde ich in der Masse. Ja, wie hebe ich mich ab? Jetzt, wo jede Information sofort verfügbar ist, wo wir eben alle präsent sind in den sozialen Medien, jeder kriegt alles vom anderen mit, jeder noch so kleine Schritt irgendwo hin in der Karriere wird kommuniziert, ist eine ganz komische Zwickmühle. Und wir müssen uns einfach dieses Scheitern wieder mehr erlauben. Ich erinnere mich gut an ein Fernsehinterview mal mit Michael Jordan. Ich würde sagen, war immer noch der beste Basketballer aller Zeiten, kann man diskutieren, ja, für mich schon. Und er wurde angesprochen auf seine wahnsinnigen Wurfqualitäten und diese Skills, die der Mann mit dem Basketball hatte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, und Jordan sagt als Antwort, ich habe 9000 Mal vorbeigeworfen. Und er sagt, der Clou, warum ich so gut bin, ist, dass ich beim 9001. Mal es wieder versucht habe. Ja, alle sprechen immer von meinem Genie und dass ich den Korb nicht verfehlen kann. Nee, ich habe 9000 Mal vorbeigeworfen und das Scheitern gehört zum Weg dazu. Die Selbstwahrnehmung von einem, der Millionen verdient hat in diesem Sport und weltweit eine Legende ist. Wenn es für den aufgeht, 9000 Mal vorbeizuwerfen, warum dann nicht für jeden von uns auch, frage ich mich.
Ja, guter Punkt, den du ansprichst. Nochmal ganz kurz zurück auf, was war jetzt für dich, welches Modell war für dich jetzt das Narrengold von den dreien? Das letzte, das aktuellste?
Ja, also das aktuelle kann zum Narrengold werden. Das ist das Argument, was ich beschäftige mich jetzt gerade mit unserer Zeit. Ich habe überhaupt nichts einzuwenden gegen dieses Machermodell, ja, zu sagen, ich will Karriere machen, ich will auch gut verdienen, ich will nach oben gehen in dem Unternehmen oder in der Politik, ist absolut legitim. Und es gibt sehr wertebewusste und moralische Menschen, die dieses Machermodell leben und damit anderen auch gut tun. Also das ist ganz klar. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand Geld verdienen möchte. Warum denn? Ja. Auch das Menschmodell, das war so meine Zeit, als ich ins Berufsleben gestartet bin, ist absolut legitim. Wenn jemand sagt, ich möchte mein Leben etwas kleiner leben, aber von gewissen Zwängen vielleicht befreit. Ich will mich nicht so in diesem Hamsterrad treiben lassen. Mir geht's in meinem Buch um dieses Spotlight-Modell, ja, also das Gefühl, mein Erfolg steht für was Größeres und deswegen ist es besonders sinnhaft, was ich tue und kommt ganz aus mir heraus. Und ich frage mich, ob das wirklich so stimmt oder ob wir da nicht der nächsten Masche aufsitzen, hat sich ja auch jemand ausgedacht, ne? Und kommt uns jeden Tag bei Instagram, bei TikTok, bei Snapchat, sonst wo, bei Facebook auch ständig entgegen. Auch bei jeder YouTube-Werbung, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich YouTube aufrufe, wie viel Erfolgsmenschen fahren da in irgendwelchen Cabrios vor und erzählen mir, wo ich jetzt gleich investieren soll, damit es mit so richtig viel Geld reinkommt und ich ein besserer Mensch bin, weil ich nebenbei noch irgendwo vielleicht irgendeiner Kinderhilfe was spende. Und das finde ich ein Modell, das ist nicht so unschuldig und es ist auch nicht so frei und selbstbestimmt, wie es uns verkauft wird.
Ja, ich glaube, also generell, es kommt ja auch immer darauf an, was, also auch dieses Modell, das muss ja auf dem fruchtbaren Boden irgendwo fallen. Also Angebot, Nachfrage auch wieder, ne? Und für mich hat es auch immer diese verschiedenen Modelle so ein bisschen damit zu tun, für wie ist eine Generation auch aufgewachsen? Ja, wenn du die Boomer-Generation anschaust, ganz andere Umstände als wir. So, da war noch irgendwie der Krieg in den Hinterköpfen von allen und komm, wir müssen Land aufbauen und wieder Wirtschaftskraft und machen, 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 nicht hier rumdiskutieren, welche verschiedenen Gender wir alles haben und wie man jetzt die Umwelt retten kann, sondern komm, wir müssen jetzt hier erstmal wieder Flughäfen bauen, dann können wir darüber diskutieren, ob wir die Flughäfen auch nutzen, ja, um in Urlaub zu fliegen. Und diese Generation danach hat es ja schon deutlich besser, oder die Generationen danach hatten es ja schon deutlich besser, ja, mich inbegriffen, so 90er, 93 geboren, das war super, tolle Zeit, ja, uns hat es an nichts gemangelt, wir hatten auch nichts im Überfluss, aber uns hat es an nichts gemangelt und jetzt kommen wir in diese, oder wir sind seit vielen Jahren in diesen Überfluss, dass du eigentlich von allem viel zu viel hast und dieses, diese Art, in der man aufgewachsen ist, die hat einem jetzt nicht unbedingt gezeigt, so dieses, ja, du musst es auch so machen, ja, Macher sein. Ja. Ja, du musst schon was machen, aber wir als Eltern wollen, dass du es besser hast als wir. Na, das ist ja immer so dieses Credo. Wir als Eltern wollen, dass unsere Kinder es mal besser haben als wir. Ja, dass die nicht so hart arbeiten müssen, sondern dass die es mal besser haben. Und das impliziert aber ja auch, dass Eltern das erstens gar nicht wollen, diese Machermentalität in ihren Kindern. Und Kinder haben ja genau das gleiche Problem. Sie wollen sich ja irgendwie in der Pubertät von ihren Eltern so ein bisschen abkapseln und lösen und wollen natürlich das dann nicht genauso machen wie ihre Eltern, sondern in der neuen Zeit. Also, dass es diesen Split gibt, der ist ja ganz normal. Und worauf ich jetzt noch raus wollte, war dieses, ist es für die Generation, also ist egal, von wer man jetzt ausgeht, nach der Machergeneration, ist es für die einfach, sag ich mal, zu schwer, so richtig Macher zu werden, weil man diese Motivation gar nicht braucht, so dieses, ja, das Land muss aufgebaut werden und sowas, und das haben wir ja gar nicht, weil auch dieses, also Thema, man kann sich damals noch viel mehr leisten als jetzt, wenn man jetzt zwei Vollverdiener in der Familie hat, noch keine Kinder, hier in Nürnberg, viel Spaß, dir ein Grundstück zu kaufen und ein Haus drauf zu bauen. Also, ja. Das ist einfach, dass auch die Mentalität dahingehend geschiftet ist, weil es einfach auch nicht mehr möglich ist. Dieser Traum von damals, der ist einfach nicht mehr möglich.
Es gibt den Zwang äußerer Umstände, bin ich total bei dir. Und auch dabei, dass man sich dieses heutige Modell leisten können muss. Also, kann ich es mir leisten, dass mir eine besondere Aufladung dessen oder eine besondere Sinnhaftigkeit dessen, was ich mache, so wichtig ist. Ja? Im Unterschied zu, richtig, wie du sagst, meine Eltern sind geboren, das waren so 5, 6, 7, 8 Jahre nach Kriegsende, da stand es jetzt nicht zur Debatte, wie viel Sinnhaftigkeit, wie du da aufwächst, weder für deren Eltern, also meine Großeltern, noch für meine Elterngeneration, sondern ging es darum, erstmal überhaupt aus dem Quark zu kommen. Also das stimmt. Mir ist nur wichtig, ich will es gar nicht werten, ja, sondern ich glaube, wir sind immer auch Menschen, die in zeitlichen Umständen leben, in Teil auch reingeworfen werden, in zeitliche Umstände, in geografische Umstände, das stimmt natürlich auch, ne? Alle Aspekte, die wir beide hier heute, Luca, diskutieren zwischen Nürnberg und ich bin in Heidelberg jetzt, ich war letzte Woche beruflich in Spanien, ich war in den USA zuvor, das ist ein privilegiertes Leben, erstmal grundprivilegiert, auf dem man den Raum hat und die Zeit, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was laufe ich da eigentlich nach? Im Unterschied zu vielen Teilen der Welt, die rennen müssen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Also das dürfen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Aber umgekehrt ist dann das Argument für mich auch und gerade für euch auch, die ihr in den 90er Jahren geboren seid, weil wir uns das leisten können, über sowas nachzudenken, da geht für mich auch eine gewisse Verantwortung mit einher. Auch für mich selbst, ja. Ich bin 78 geboren, also nochmal 15 Jahre dir voraus. Aber da ist auch eine Eigenverantwortung für uns alle, finde ich, weil wir es uns leisten können, und dann auch drüber nachzudenken. Also das nicht zu ignorieren, sondern bewusst uns zu machen, wie wir unsere Zeit, wie wir unsere Energie verbringen, wie ehrlich wir mit anderen sind, wenn wir von Erfolg sprechen, und wie ehrlich wir mit uns selbst sind. Ja, und das ist, glaube ich, nicht leichter geworden. Deswegen ist dieses Buch Narrengold ist, also ist eine Einladung, nochmal neu und anders über Erfolg nachzudenken. Und ich traue uns das auch zu. Wir sind autonome Menschen, wir sind Erwachsene. Du merkst es schon, ich habe ein Problem auch mit diesen Erfolgsratgebern, weil die sind für mich, ich fühle mich wie so ein kleines Kind da immer an die Hand genommen. Hier sind die 10 Schritte zum Erfolg, hier sind die 5 Steps to Success, hier ist der Highway to Success und wie die alle heißen. Aber bevor ich auf diese Autobahn auffahre, lohnt sich es meines Erachtens halt mal kurz zu checken, ob die Auffahrt stimmt, ob die Richtung stimmt, und nicht möglichst schnell irgendwo hinzufahren, sondern mir zu überlegen, wo will ich denn hin? Und wenn ich nach Nürnberg will, von Heilbronn aus, dann weiß ich, dass ich die A6 so und so lang fahren muss. Aber wenn ich dann nach Frankfurt fahre oder Richtung Mannheim, kann ich noch so schnell fahren, tue ich mir keinen Gefallen. Da komme ich nie in Nürnberg an. Also mir geht es darum, dass ich mir diesen Moment nehme, mir klarzumachen, wo ich hin will und warum.
Also weniger einfach blind irgendwas hinterherlaufen, sondern sich selber hinterfragen oder selber mal hinterfragen, was möchte ich, wo möchte ich auch hin, was sind denn meine Ziele oder was ist, also abgelöst von diesen 3 Modellen, was ist meine Definition von Erfolg?
Genau, und Matthew McConaughey hat das mal toll gesagt, der hat ja wirklich Millionen gemacht schon mit seinen Filmen und Serien mittlerweile und ist trotzdem jemand, der sich immer wieder ein Stück rausnimmt aus diesem Business, der auch schon, ich habe es auch im Buch, erzähle ich die Geschichte, hat einmal eine Gage für so eine Rom-Com, ich glaube die 5. Rom-Com in Folge, die er hätte drehen sollen, eine Gage von 14,5 Millionen Dollar abgelehnt. Und das ist selbst für jemanden wie ihn damals, da war er schon bekannt, eine gewaltige Summe. Ne? Das musst du dir, das hat Konsequenzen, so eine Summe abzulehnen. Und er sagte, nee, das sind Erfolge, die andere für mich definieren. Ich mag da vielleicht reinpassen, aber es ist nicht das, was mich erfüllt. Und er sagte dann, das Zitat so von ihm, was mir begegnet ist und was ich mochte, war less impressed, more involved. Also wenn es geht darum, weniger beeindruckt zu sein von allem, was sich da draußen abspielt und was andere für mich entwerfen, sondern es geht darum, sich selber mehr zu involvieren, aktiver zu gestalten, ins Wagnis zu gehen. Ja? Less impressed, more involved. Und ich finde, da ist viel dran. Wir lassen uns zu sehr beeindrucken von Erfolgsmodellen, die von außen da auf uns drauf geworfen werden, anstelle unser eigenes zu finden. Kostet halt auch ein bisschen Mühe. Klar, so ehrlich müssen wir sein. Ne? Ja. Es kostet ein bisschen Nachdenken. Es geht nicht im Schlaf und nicht von selbst. Das versprechen ja auch manche Ratgeber. Habe ich schon so gelesen. Ne? Das geht im Schlaf, legst dir unter das Kopfkissen. Nee.
Ja.
Aber es lohnt sich.
Ja, so. Ich meine, es spricht ja auch für den Zeitgeist. Also so traurig das ist, aber es spricht ja auch für den Zeitgeist, dieses... Wir sind es so gewohnt, seit es Amazon gibt, dass ich heute was bestelle und es morgen da ist. Vielleicht sogar noch am gleichen Tag. Mein Gott, vielleicht sogar noch am gleichen Tag. Ja, also ich erinnere mich an eine Zeit, da, wenn ich irgendwas wollte, habe ich das auf eBay bestellt. Ich wusste nicht, wann das ankommt. Da war nicht drauf gestanden, wann das ankommt. Das war irgendwann teilweise nach 2-3 Monaten da. Und ich war so überrascht, Mensch, das hatte ich ja, stimmt, ja. Das hatte ich ja bestellt. Mensch, aus China, toll. Und dieses auf Knopfdruck, alles muss sofort immer verfügbar sein. Netflix, alle Filme immer da, Spotify, jede Musik der Welt immer da, verfügbar für dich, on demand, wo auch immer du auf der Welt bist, ja. Und das primet dich ja auch, das formt ja auch einen Charakter. Und gerade Leute, die dann in dieser Welt aufgewachsen sind, die es nicht mehr anders kennen. Ja, nimm mal, dass alles da ist. Die tun sich natürlich auch schwer zu akzeptieren, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man für gewisse Dinge halt auch lang warten muss. Zum Beispiel für finanziellen Erfolg oder generell Erfolg mit einem Unternehmen. Das ist halt nichts, was über Nacht geht. Ja, und das wird aber, und das, also mal... Einblick hinter meine Kulissen. Mit einer Podcast-Agentur beschäftige ich mich natürlich sehr viel mit Podcasts. Und da gibt es eine Statistik, die mich immer wieder auf dieses Thema anspricht und die mich auch immer so ein bisschen triggert einfach. Dieses 90% aller Podcasts hören auf zu existieren nach Folge Nummer 3. Mhm. So, das ist so dieses, Ja, ich starte einen Podcast. Geil, ich hab Bock. Los geht's. Jeder macht einen Podcast. Das ist mein Ding. Ich starte. Ich nehme eine Folge auf. Geil. Nimm noch eine Folge auf. Geil. Veröffentliche die erste Folge. Nimm die dritte Folge auf. Merk, okay, irgendwie hört es keiner. Folge 1. Ja, irgendwie hören es nur 20 Hansele. Ja, okay, Folge 2 auch nochmal raus. Ja, aber eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, Folge 4 aufzunehmen. Dann mache ich jetzt Folge 3 noch. Ja, und dann hört der Podcast wieder auf zu existieren. Und keiner, man gibt den Sachen nicht mehr die Chance, dass sie groß werden. Und deshalb fällt es natürlich auf fruchtbaren Boden, wenn ich mich hinstelle und sage, Tobias, wenn du einen Podcast starten willst, ich habe hier einen 10-Punkte-Plan und der bringt dich von 0 auf 100. Ja, in 4 Wochen. Und alles, was du dafür machen musst, ist mir 50.000 Euro zu zahlen.
Ja, das gehört noch dazu.
Aber klar, eine Garantie gibt es natürlich nicht, ja.
Die gibt es nicht, aber es kostet einen Haufen Geld. Ne? Ist ja eine Dienstleistung auch. Aber ich finde, du hast was Wichtiges angesprochen mit dieses Durchhalten. Dranbleiben. Wir hatten es vorhin schon vom Scheitern. Und auch diese Long-Term Gratification. Ne? Also dieses, es dauert eine Weile, bis sich das Ganze irgendwann auszahlt. Diese Idee, ich meine, das ist nicht leicht. Ich ertappe mich auch selbst dabei. Und wir sind ja auch so konditioniert irgendwo. Du hast es angesprochen, ne? Wie eine Amazon-Bestellung läuft. Da gewöhnst du dich schnell dran. Das ist erstaunlich. Ne? Zuvor war es normal, ja, dass es offen ist, wann es ankommt. Dann ist irgendwann klar, innerhalb von 3 Werktagen ist das Paket da. Oder du bestellst mit ein bisschen, kostet ein bisschen extra und du hast die Garantie, dass es morgen da ist. Und in dem Moment, wo das mal eingeführt ist, wieder zurückzugehen zu der Idee, ich bestelle was und weiß nicht genau, wann es kommt. Ich habe auch schon ein paar Sachen unterwegs verloren, die kamen nie an. Das ist nochmal ärgerlicher. Ja. Ja. Aber zurückzugehen ist fast unmöglich. Also finde ich super spannend, was du da ansprichst, auch in Bezug auf Erfolg. Ja? Kann man ja übertragen. Also in dem Moment, wo wir uns an ein bestimmtes Erfolgsmodell gewöhnt haben und daran, dass Sachen aufgehen, vielleicht sogar kurzfristig, sind wir noch in der Lage, wieder umzudenken, umzufühlen und zu sagen, nee, ich weiß überhaupt nicht, ob was aufgeht für mich. Ich probier's. Kann ich vor mir selbst dafür gerade stehen? Und bin ich bereit, die Arbeit reinzustecken? Ich erzähle im Buch die Geschichte von Taylor Swift, auch von ihrem Leben, von ihrer Karriere. Die ist mit 14 mit ihrer gesamten Familie aus Pennsylvania nach Nashville, Tennessee, umgezogen, mit der ganzen Familie, in dieses Musikmekka, weil sie sagte, ich will berühmt werden. Ich will Musik machen. Und irgendwann ging es auf bei ihr, aber das war ein Wahnsinnsrisiko. Konnte keiner wissen, so eine Karriere schon gar nicht, so eine astronomische. Aber da ist viel harte Arbeit hinter, unabhängig davon jetzt, wie jedem Einzelnen von uns die Musik gefällt oder ob uns das anspricht, aber die Konsequenz dahinter und das Ziel klar haben und dann den Weg selber abstecken, inklusive Umzug in ihrem Fall, samt Familie, das ist, glaube ich, das ist authentisch. Ja. Ja, egal, wie authentisch oder nicht authentisch die Musikszene als solche sein mag, aber ihr Weg, den hat sie auf sich genommen.
Ja. Was genau an dem neuen Modell ist vielleicht für die Gesellschaft auch gefährlich, wenn du dich so viel damit beschäftigt hast?
Ja, eine ganze Menge. Ne? Also dieses Rampenlicht, dieses Spotlight hat es so an sich, wenn du im Spotlight bist, dass du nicht sonderlich viel siehst, was sich außerhalb von diesem Rampenlicht bewegt. Also ich weiß nicht, ob du mal auf einer Theaterbühne standest.
Ja, ich spiele Theater regelmäßig.
Also du spielst Theater, ja. dann weißt du es besser als ich. Ich bin viel auf Bühnen, in Diskussionen und Moderationen, aber nicht im Theater. Dann kennst du es besser als ich. Du bist voll angestrahlt und der Saal sieht dich, aber du selbst nimmst vom Saal jetzt nicht so viel wahr, zumindest nicht die einzelnen Gesichter, ist schwer zu unterscheiden, ne? wenn man im Rampenlicht steht. Und ich glaube, übertragen gesprochen ist an diesem Spotlight-Modell gefährlich, wie viel sehe ich denn noch außerhalb von meinem Lichtkegel, in dem ich stehe? Wie viel, wenn ich so aufgeladen bin mit der Sinnhaftigkeit von dem, was ich tue? Ich habe verschiedene Instagram-Accounts mir genauer angeschaut fürs Buch, wo jemand sagt, alles, was ich hier tue, ist von meinem Herzen zu euren Herzen. Da geht es um die Rettung des Planeten, aller lebenden und Fantasie ausgedachten Wesen gleichzeitig und so fort. Das ist die Form der Aufladung. Aller Ehren wert, aber was sehe ich außerhalb noch? Erreicht das Menschen? Wie ernst nehmen die das, was ich tue? Gibt es ein Korrektiv? Nimmt mich noch jemand wahr? Nehme ich noch eine Rückmeldung wahr zu dem, was ich sage oder aussende? Also das ist eine Gefahr, die ich sehe. Die andere hatte ich schon angesprochen. Ich bin dann in dem Glauben, das, was ich mache, ist einzigartig. Ich bin ja im Licht, aber vielleicht ist es wert, mal drüber nachzudenken, wer dieses Licht anschaltet, wer stellt uns auf die Bühne, wer gibt uns das Gefühl, so einmalig in diesem Licht zu stehen, ne? Und das ist ein kapitalistisches Prinzip, da sind Menschen hinter, allen voran auch die Betreiber der großen Tech-Plattformen natürlich, the Big Four of Tech, die haben das verstanden und in Algorithmen übersetzt, hier ist ein menschliches Bedürfnis, aus dem man Kapital schlagen kann, ganz klar.
Ja, also gerade was, also kann ich sehr gut nachvollziehen, deine Analogie mit dem Theater, also gerade wenn du generell oft auf Bühnen stehst oder
ich wollte sie aber nicht versauen mit dem Theater.
Ja. Nee, um Gottes Willen, es ist genauso, wie du sagst, ja, je nachdem, wie groß das Theater ist, wenn ich da draufstehe, du siehst die ersten paar Reihen noch, aber alles, was dahinter ist, verschwimmt, du siehst es nicht. Ja, du hast keine Ahnung, du bist ja auch so in deinem Film drin, dass du gar nicht Zeit hast, da reinzuschauen und zu schauen, was wollen die eigentlich oder wer sind die oder was für eine Mimik haben die gerade. Ja, du erzählst einen Witz auf der Bühne oder machst eine lustige Szene, du hast gar keine Zeit, da jetzt zu schauen, ob auch der Letzte hinten links irgendwie geschmunzelt hat zumindest. Und deshalb kann ich das verstehen, was du sagst, weil das erklärt auch so ein bisschen manche Züge von manchen Menschen oder auch wo sich eine Gesellschaft hinentwickelt von den Themen her. Weil es geht schon oft um so ein bisschen Minderheiten aktuell oder die letzten Jahre, wo man sagt, ja, okay, also das können wir jetzt machen, aber also wie viele Leute wollen das denn? Also jetzt mal ernsthaft, wie viele Leute wollen das denn? Und da gibt es aber so laute Stimmen dafür und dass man so ein bisschen vergisst, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Hebel, die wir ziehen sollten in der Gesellschaft, ja, irgendwie statt, na, ich komme immer wieder auf dieses, statt dass man erlaubt, dass, auch aus Amerika hört man ja immer diese verrückten Geschichten, dass Kinder als Katzen in die Schule gehen und da jetzt irgendwie Katzenklos stehen müssen, irgendwas, ob das stimmt, keine Ahnung, aber nicht. So erfundene Geschichten, dass Kinder nur noch mit Bällen und sowas kommunizieren, weil sie sich als Hund vorstellen, stattdessen halt überlegen, wie kriegen wir den Hunger irgendwie auf der Welt in den Griff? Wie kriegen wir das 1,5-Grad-Ziel doch noch irgendwie gewuppt? Wie kriegen wir alle an Bord, das zu machen? Oder was ist auch wirklich wichtig? Aber stattdessen geht es immer mehr um wirklich so Minderheitsbedürfnisse, wo man sagt, naja, wenn wir die anderen Großen machen, da profitieren alle davon, auf lange Sicht.
Ja. Also ich bin bei dir, wenn wir Minderheiten jetzt nicht irgendwie unbedingt ethnisch verstehen oder so, sondern Minderheiten in jeder Form relativ zur Mehrheit der großen ganzen Gesellschaft. Ja, da bin ich bei dir, dass manche natürlich dieses Spotlight-Modell gut beherrschen und gut bedienen und auch nicht so viel Platz ist, ne, in diesem Rampenlicht. Also da gibt es eine Obergrenze, wie viel in diesen Lichtkegel passen. Da sind wir wieder dabei, dass wir alles miteinander vergleichen, dass wir im Wettbewerb stehen. Und manche das auch schon ziemlich perfektioniert haben. Und da bin ich bei dir, die drängen dann andere Figuren, andere Menschen bei uns, auch andere Bedürfnisse oder vielleicht größeren Handlungsbedarf zur Seite, ins Dunkle. Weil sie lauter sind, weil sie stärker, entschiedener auftreten. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du dir eine Gruppe vorstellst auf einer Straße von 20 Menschen, die alle laut rufen, die Hände heben, auf sich zeigen, Schilder schwenken und du stellst dich an den Rand dieser Gruppe und bist stumm und höflich dabei. Wie hoch ist die Chance, dass du derjenige bist, der wahrgenommen wird von jemand von außen? Ne? Ja. Vergleichsweise gering wahrscheinlich, weil wir eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben. Also die Idee kann ja nicht sein, still im Kämmerchen zu hocken und zu hoffen, dass jemand den eigenen Wert dann erkennt. Das wäre, glaube ich, naiv. Aber um jeden Preis, auch mit Minderheitenanliegen, immer in diesen Lichtkegel zu drängen, das ist schon ein Thema in unserer Gesellschaft. Und ich habe dazu auch ein ganzes Kapitel im Buch, wenn man es ins Extrem treibt, und das fasziniert mich wahnsinnig, dann kommst du auf die Blender in unserer Gesellschaft. Also dann kommst du auf Menschen, die vorgeben, wahnsinnig erfolgreich zu sein und sinnhaft in dem, was sie tun. Ne? Nicht irgendein Erfolg, sondern der nächste große Clou, der auch noch alles, das Leben besser macht für alle. Aber es ist alles vorgegeben, alles vorgetäuscht. Ich habe ein paar Geschichten im Buch dazu und das ist wirklich, ging mir auch bei der Recherche so, unfassbar. Also Menschen zum Beispiel in den USA, eine weiße Amerikanerin, Rachel Dolezal, die sich irgendwann ab so, ich glaube, ab der Volljährigkeit als Schwarze ausgibt. Ja? Und okay. Ab da offiziell African American ist und darauf eine ganze Karriere aufbaut, auch eine tolle Stelle an der Universität bekommt für Africana Studies und entsprechend Karriere macht, auf Vorträge, auf Konferenzen eingeladen wird, auch die Präsidentin einer wichtigen Vereinigung für schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen wird in den USA, deren Sprecherinnen wird, deren Präsidentin wird in Washington, im Bundesstaat Washington, in Seattle, bis irgendwann rauskommt, weil sich ihre Eltern an die Öffentlichkeit wenden und sagen, nö, wir sind beide weißer Hautfarbe, unsere Tochter genauso. Das stimmt alles gar nicht. Und das ist, was mich fasziniert, ist erstens, wie lange sie damit durchkommt und auch eine moralische Aufladung, eine moralische Berechtigung auch für ihre Positionen ableitet, die sie öffentlich teilt, ja. Auch in Interviews teilt. Sie berichtet davon, wie viel Rassismus ihr von der weißen Bevölkerung entgegenschlägt. Mhm. Ja? Und mir geht es gar nicht darum, sie als Mensch so zu verurteilen, sondern mich fasziniert, warum sie so lange damit durchkommt. Warum wir sowas unbedingt glauben wollen. Obwohl wir es vielleicht besser wissen. Obwohl wir ihr vielleicht ins Gesicht sehen und immer schon den Eindruck haben, nee, die ist doch weißer Hautfarbe, ja, und trotzdem hält das über Jahre, wir sprechen von Jahren, an und ist sehr erfolgreich. Und mich fasziniert einfach, Luca, wie kann jemand einen Erfolg auf so einer offenkundigen Täuschung aufbauen? Und wir sitzen dem auf. Und was passiert in dem Moment, wo wir ihr draufkommen? Das ist auch faszinierend, das versuche ich im Buch so ein bisschen zu erläutern. Dann passiert es nämlich nicht unbedingt, dass wir uns selbst eingestehen, wie blind wir waren. Ja, weil dann müsste man ja anerkennen, Moment, ich bin da was aufgesessen, mhm. was so gar nicht stimmt. Ich habe was geglaubt. Ich wollte unbedingt an was glauben, was gar nicht so stimmt, wie es mir dargestellt wurde. Also da ist psychologisch eine wahnsinnig spannende Dimension drin, finde ich.
Ja, voll. Weil, also, was ich mir jetzt bei solchen Beispielen auch denke, ist dieses, man auch mit den Schreiern, ne, so, sei es politisch, die Schreier haben das halt für sich entdeckt, je lauter ich schreie, desto mehr kommen zu mir. Und es ist eigentlich völlig egal, was ich schreie. Es ist eigentlich völlig egal. Du kannst ja den größten Mist schreien. Wenn es irgendwie in diese Bedürfnisse reinschlägt, passt, die Leute kommen zu dir. Hat es deiner Meinung nach auch damit zu tun, dass so viele Leute solchen Schreiern zulaufen oder denen glauben, eher glauben, weil man gar nicht mehr die Zeit hat, sich zu informieren oder weil man gar nicht mehr weiß, wofür man selber überhaupt steht. Weil man sich nie Gedanken gemacht hat, um was ist für mich Erfolg? Also was ist mir wichtig im Leben? Was möchte ich?
Ja, also die kurze Antwort ist ja. Ich glaube, dass es damit zu tun hat. Ich glaube, dass, und das ist keine Rechtfertigung. Also ich bin jemand, der, das schließt mich selbst natürlich ein, ja, schließt auch dich ein, Luca, schließt alle ein. Ich glaube, dass wir uns schon selbst auch in die Verantwortung nehmen dürfen und müssen. Also nur weil ich sage, ja, die Welt ist komplex, ich fühle mich oft überfordert, rechtfertigt das nicht, dass ich jemand nachlaufe, der mir einfach vermeintlich einfache Antworten anbietet. Also so gesehen, weil wir es von Blendern gerade hatten, so gesehen könnte man argumentieren, dass Populismus eine Form der Massenblendung ist. Also jemand wie Trump hat das perfektioniert auf eine Art. Das ist jemand, wenn du dir seine Reden anhörst, ich habe ja das viel beobachtet, auch ihn live im Wahlkampf häufiger gesehen, das muss man sagen, das hat der perfektioniert. Also er stellt dar, was alles schief geht, wie komplex die Welt ist, alles ist verkantet, nichts läuft mehr, wir sind im Grunde am Boden. Und dann im nächsten Schritt in seiner Rede sagt er, und hier sind meine drei Punkte, wie es wieder anläuft.
Ja.
Ja? Und ich biete euch die einfache Lösung, ich sortiere diese Wirklichkeit für euch. Dazu gehört Lagerbildung, ne? Wir gegen die, Make America Great Again, was soll das heißen? Ja? Macht Amerika, lasst uns Amerika wieder großartig machen, klingt gut. Aber was bedeutet das genau? Und dann dichtet jeder und jede da seine eigenen Vorstellungen von Großartigkeit eben rein. Ja? Hat auch viel mit Nostalgie zu tun. Dass es vermeintlich früher alles besser und einfacher war, was ja so auch noch nie gestimmt hat. Also ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst mit der komplexen Welt. weil es mir wirklich nicht darum geht, auch wenn es vielleicht ein bisschen so klingt, Menschen zu verurteilen, die in einer bestimmten Erfolgsidee aufsitzen, wie mir das auch ständig passiert, sondern mich zu fragen, was ist denn da dahinter? Also warum sitzen wir dem auf und muss das sein? Können wir es nicht souveräner gestalten, ja?
Ja, definitiv. Ich meine, gerade dieses Thema mit die Welt ist so komplex. Mhm. Ja? Und dann kommen da Leute, die eine einfache Antwort liefern, ja. Es gibt ja auch dieses, wie geht es, ist eine Zitat, dieses, für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung und die ist falsch. So nach dem Motto irgendwie. Und wenn es ein komplexes Problem gibt oder ein Riesenproblem, das man vielleicht nicht versteht, und dann kommt jemand und sagt, nee, wir müssen einfach nur das machen. Wir müssen einfach nur das machen.
Dann, für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung. Genau. Es gibt ja auch diesen Satz von Paul Watzlawick, das kennst du bestimmt, ne? Wenn du einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
Genau, ja.
Und dann schlägst du auf diesen Nagel ein. Egal, ob es ein Nagel ist oder nicht. Und wenn es eine Schraube ist, dann machst du die Schraube kaputt und kriegst es erst recht nicht ins Holz rein. Das meine ich genau. Lass uns diesen Moment nehmen und überlegen, was rennen wir danach? Und da ist nichts verloren. Da geht auch keine Zeit verloren, weil jemand anderes vielleicht in die falsche Richtung losrennt, vor uns losrennt, ja, aber vielleicht nicht da ankommt, wo er oder sie ankommen will. Das kann es ja nicht sein, ne?
Ja, und zwei Gedanken, die ich dazu habe. Einmal dieses, ja, man muss sich wirklich, es ist keine Ausrede, dass man eigentlich keine Zeit hat, sich für irgendwas zu informieren, was wichtig ist. Wenn man weiß, was einem wichtig ist, dann findet man für diese Themen die Zeit. Und nicht jedem muss wichtig sein, der Klimawandel, Ernährung oder Unterernährung oder sowas zu retten und was weiß ich, Glück auf der Welt zu schaffen und Frieden auf Erden und jeden Krieg zu lösen. Das muss nicht für jeden alles gleich wichtig sein. Aber man muss wissen, für was ist mir wichtig? Ist es eher der Klimawandel oder ist es eher die Ernährung? Und entsprechend kann ich mich dann informieren. So schöne Bubble. Dafür ist ja Social Media top. Ja, ich gebe einmal ein, was mich interessiert und werde die nächsten Monate damit zugemüllt mit Informationen dazu und kann mich dazu informieren und mich dann dahingehend auch so ein bisschen ausrichten. Also man muss sich schon informieren, man muss ein bisschen informiert bleiben und einfach, das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, so ein bisschen kritischer denken, hinterfragen. Was meinst du damit, Narrengold? Ja, was ist es? Was sind diese drei Systeme? Was ist gut, was ist schlecht daran, deiner Meinung nach? Ja, und am Ende soll hier kein Zuhörer aus dieser Folge rausgehen und sagen, ja, der Tobias hat es gesagt, deshalb ist es richtig. So, nee, der Tobias hat es gesagt, deshalb ist es seine Meinung. Ja, basierend auf seinen Umfragen, auf seinen Befragungen und Co. Und was ist denn deine Meinung dazu? Was ist denn was denke ich denn in diesem Raum, den der Tobias da gerade aufgemacht hat?
Ja, bin ich dabei, sagen wir mal, bis zu 97% bin ich bei dir. ich glaube schon, dass es, wie soll ich sagen, nicht jede Meinung ist gleich viel wert wie eine informierte Einschätzung. Es muss eine Abstufung geben, meines Erachtens, wenn sich jemand Monate und Jahre lang mit einem Thema befasst oder wenn du als Spezialist für Podcasts dir eine Expertise erarbeitest über viele Jahre, über Fehlversuche, über Umlernen, über Neu-Nachdenken, dann hat das für mich als jemand, der sich mit Podcasts nicht auskennt, im Technischen schon gar nicht, eine andere Qualität, für die ich auch bereit bin, dann unter Umständen was zu bezahlen oder mir die Zeit zu nehmen, dir dabei zuzusehen, etwas dazu zu lernen auf diesem Feld. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Meinungen auch zum Thema Erfolg und es gibt natürlich informiertere Einschätzungen und weniger informierte Einschätzungen. Aber ich bin bei dir, dass es zentral ist, die Entscheidung für sich zu treffen, was ist mein Erfolg für mich ganz persönlich, der mir was bedeutet und der für mich echt ist. Und das muss nicht in Reichtum, Status oder besonders viel Bühnenlicht enden. Ja? Und ich kann mich davon inspirieren lassen von anderen. Ich habe auch ein ganzes Kapitel, das vielleicht noch eben kurz zu Draufgängern im Buch. Die stehen ja für ein Extrem von Erfolg. Ne? Das sind Menschen, für die vermeintlich Grenzen nicht gelten, die für uns alle anderen gelten. Und ich habe eine Geschichte von Keith Richards von den Stones auch im Buch. weil es mir wichtig ist, dass uns sowas inspirieren kann, aber dass man den Blick darauf nicht verliert, dass wir differenziert sein müssen. Ja, und Richards erzählt, gibt eine ganz tolle Doku von Martin Scorsese, Under the Influence heißt das, über das Leben von Keith Richards. Und Richards sagt, er sagt im Grunde, ich habe kein Problem damit, vor 100.000 Menschen auf die Bühne zu gehen und Gitarre zu spielen. Ich meine, das musst du erst mal machen. Mhm. Ja? In der Hinsicht ist er sicherlich Draufgänger. Ich meine, die Gitarre wird verstärkt, du hörst jeden Fehler und den willst du nicht machen. In unserer Zeit schon gar nicht. Dann gibt es ein Video bei YouTube, wo sich Menschen lustig machen darüber, dass man seinen eigenen Song nicht spielen kann. Also da steht viel auf dem, das ist ein Millionen-Business, da steht viel auf dem Spiel. Da ist Richards Draufgänger, keine Frage. Der ist eine coole Sau und kann auf der Bühne das durchziehen. Und dann sagt er, ich habe zwischenzeitlich in meinem Leben meinen Vater 20 Jahre nicht gesehen. Wir haben den Kontakt verloren, wir hatten uns verstritten und haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und nach 20 Jahren traut sich Keith Richards seinem Vater einen kleinen Brief zu schreiben und zu sagen, lass uns treffen. Sein Vater meldet sich zurück und die beiden vereinbaren, sich zu treffen. Richards erzählt diese Geschichte, es ist wirklich, berührt mich total. Und er sagt, weißt du, ich habe alle Bühnen dieser Welt bespielt, aber ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht, vor dieser Begegnung meinen eigenen Vater wiederzusehen. Ich hatte so viel Angst, sagt er, dass ich Ronnie Wood mitgenommen habe, mein Bandkollegen, als Verstärkung und als Bodyguard. So viel Angst hatte ich. Ja, und die Begegnung selbst war dann wohl relativ schön und die beiden haben sich relativ schnell wiedergefunden, ausgesprochen, sind dann gute Freunde geworden. Aber er hat es fast nicht geschafft und hat 20 Jahre gebraucht. Ja, der Draufgänger, der sonst keine Hemmungen kennt, ist hier wieder ein kleines Kind, ist Sohn eines Vaters, der einfach Angst hat. Also Draufgänger sein, Erfolg zu haben auf einem Feld, bedeutet noch lange nicht, dieser Draufgänger überall zu sein.
Ja, du musst für dich definieren, was ist deine Definition von Erfolg? Und um auf den Anfang zurückzukommen, was ist deine Definition von Nicht-Erfolg, von Narrengold? Ja? Ja. Also was ist das, was du nicht willst? Ja. Und du musst dich loseisen oder du solltest dich, müssen musst du gar nichts, ja? Du solltest dich loseisen von dem, was von außen, ja, von diesem, was um dich außen herum passiert oder vorgegeben wird so ein bisschen, ja, was, wo die Masse hinschwimmt, weil, wie du es schon gesagt hast von der Amerikanerin, es gibt ja auch noch ganz viele andere Beispiele, wo die Masse irgendwo hingelaufen ist und dann rauskam, ah ja, nee, doch, war alles falsch, war alles scheiße. So, Wirecard ist, was mir sofort einfällt in Deutschland, ja. Das ist noch aktuell, ist erst die letzten Jahre passiert, wo alle gesagt haben, ja, geil, und Merkel und was auch immer, wir ja irgendwie gesagt haben, das ist unser neues Unicorn hier in Deutschland, das brauchen wir und das machen wir groß. Und am Ende war es nichts. Nichts. Alle wollten das. Aber da war nichts dahinter. Und jemand war halt da und hat gesagt, das, was ihr wollt, das kann ich liefern. Ja, mir fehlen nur 3 Milliarden.
Zuckerwatte. Das ist wie Zuckerwatte. Ne? Die sieht nach viel aus und bunt aus, und aber wenn du dann reinbeißt, dann bleibt nicht viel, ist sie weg. Und ich bin ganz bei dir, Luca. Also nur, weil es viele machen, muss es nicht richtig sein, muss es nicht ein legitimes Erfolgsmodell sein. Aber umgekehrt eben auch, und das ist, glaube ich, der Clou, nur weil ich was für mich ganz alleine entdecke, muss es auch nicht das Sinnhafteste für mich automatisch sein. Ne? Ich komme auf eine Idee und meine Einladung ist einfach, auch diese Idee kritisch zu überprüfen und das können wir. Das können wir, dürfen uns nur nicht so hetzen lassen. Wir dürfen nur nicht so in diesem Hamsterrad auch des Kapitalismus so vor uns hinkurbeln und den Eindruck haben, ich darf da gar nicht aussteigen. Ich darf nicht reflektieren, ob die Richtung stimmt, weil sonst komme ich in dieses Rad nicht mehr rein. Ich glaube, das ist fatal. Ein guter Freund von mir ist weltweit unterwegs als Moderator, sehr erfolgreich. Und den habe ich damals auf dieses Thema Erfolg angesprochen, als ich das Buch geschrieben habe und ihn gefragt, was ist denn Erfolg für dich? Du betreibst ja einen Wahnsinnsaufwand. Und dann sagte er mir, Luca, und das blieb mir irgendwie schmerzhaft, das war auch schmerzhaft. Er sagte, weißt du, ich kann es mir gar nicht leisten, drüber nachzudenken, was mein Erfolg ist. Weil wenn ich mir diese Zeit nehme, dann bin ich raus aus diesem Rennen. Dann komme ich nicht mehr rein. Dann bin ich nicht mehr erfolgreich. Und das tut mir irgendwie leid für ihn. Und das möchte ich gern für mich selbst, für dich, für alle, die es annehmen möchten, verhindern.
Oder vielleicht, um es mit dieser Analogie, dieser kleinen Geschichte zu sagen, die du wahrscheinlich, oder die viele vielleicht schon mal gehört haben, mit dem erfolgreichen Geschäftsmann, der im Urlaub ist, irgendwo im Süden am Meer und jemanden dabei zuschaut, wie er, so ein Einheimischer, der schön an der Promenade so ein bisschen angelt, 3-4 Fische rauszieht und dann heimgeht und das jeden Tag macht, und dann fragt der Geschäftsmann irgendwann, hey, was machst du denn? So, ja, das ist mein Geschäft hier. Also das ist mein Geschäft, ich angel, und dann mache ich das, und dann sagt er, ja, aber du könntest doch viel mehr machen, angel doch. Also du angelst jetzt hier 2 Stunden, angel doch mal 4 oder 5 oder 6 Stunden. Dann könntest du ja viel mehr Fische rausziehen. Dann fragt der Fischermann nur so, und dann? Naja, dann könntest du dir hier irgendwann mal so ein kleines Boot kaufen und rausfahren, ja, und ein Netz, dann könntest du ja noch mehr Fische rausziehen. Sagt der Fischer wieder so, und dann? Naja, dann hast du irgendwann vielleicht genug Geld, dass du dir ein zweites kleines Boot da kaufst, mit einem Angestellten, dann kriegst du noch mal mehr Fische. Und dann? Ja, dann kaufst du dir irgendwann ein Riesenboot. Und dann? Dann hast du irgendwann 2 oder 3, eine ganze Flotte. Und dann? Ja, dann kannst du irgendwann, hast du eine ganze Firma und Co. und kannst als Geschäftsführer da mit 60 in Rente gehen, und dann sitzt du am Kai und angelst nur so, noch so ein bisschen für dich zum Spaß, und du hast eigentlich ausgesorgt und so. Ja, aber das mache ich ja jetzt auch schon. Ja. So dieses, ja, okay, stimmt. Also ich kann das machen mit extrem viel Geld hinten dran, oder ich mache das einfach so, weil das reicht mir. Das ist meine Definition von Erfolg in der Geschichte. Na, da kann natürlich noch viel mehr hinterfragen und bla bla bla. Aber ich finde es eine schöne Geschichte, die einfach so ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Und damit Dr. Tobias Endler, meine Damen und Herren. Tobias, schön, dass du wieder da warst und uns Einblicke in dein Buch gewährt hast. Vielen Dank, dass du heute wieder da warst. War richtig schön, hat richtig Spaß gemacht.
Luca, ich danke dir. Super.
Und sag den Leuten gerne noch, wo können sie dich finden, wenn sie mit dem, was du so tust, treibst, up-to-date bleiben wollen.
Ich denke am besten über meine Homepage, einfach tobias-endler.com. Ist alles zu mir zu finden, und wer Narrengold googelt, sollte auch auf das Buch stoßen, und ich freue mich, ich hoffe, es macht was mit euch und es regt zum Nachdenken an, vielleicht auch zu Widerspruch, immer gut.
Und dann könnt ihr euch sehr gerne beim Tobias oder bei mir melden. Absolut. Leute, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Narrengold, der trügerische Glanz des Erfolgs, die Macht der Selbsttäuschung und der Mythos grenzenloser Möglichkeiten, von Tobias Endler, überall erhältlich, wo es Bücher gibt, schätze ich einfach mal.
Ja.
Assume mich jetzt einfach mal hier so bold. Tobias, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Seid lieb zueinander, bleibt sauber, und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, tschüssi. Vielen Dank euch, dass ihr wieder so fleißig zugehört habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Gedanken dazu sind, zu dieser Folge. Denn ich möchte mit euch mehr in den Austausch gehen. Und die Kommentarfunktion ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.